Gewusst wie? Der Podcast der Art Karlsruhe, der Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, liebes Kunstpublikum, zum Podcast der Art Karlsruhe, die in diesem Jahr vom 22. bis zum 25. Februar stattfindet. Und hier in diesem Podcast stellen wir vorab Künstler und Künstlerinnen vor, die eine besondere Rolle auf der Art Karlsruhe spielen. Mein Name ist Martina Weber und ich freue mich auf ein weiteres Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Ehlert vom Kunstmagazin Weltkunst.
Ich freue mich auch, Martina.
Wir hatten ja bereits in der vorherigen Folge über das neue Rediscover-Format der Art Karlsruhe gesprochen und die wunderbare Künstlerin Ingrid Hartlieb kennengelernt. Heute soll es nun um einen weiteren Rediscover-Künstler gehen, den du uns vorstellen möchtest.
Richtig. Heute stelle ich einen Mann vor. Ein Mann, der ganz aufregende Kunst in seinem Leben geschaffen hat und von dem doch die meisten wahrscheinlich noch nie gehört haben, obwohl sozusagen in Kunstkreisen sein Name doch nicht so unbekannt ist, wie man denken möchte. Dieser Künstler heißt Dieter Jung. Bevor ich ihn vorstelle, will ich aber noch mal ganz kurz auf das Rediscover-Format eingehen, falls er zufällig ein Hörer oder eine Hörerin mit dieser Folge anfängt. Das ist ein neues, sehr sympathisches Format, Rediscover, das die Art Karlsruhe gemeinsam mit dem Bundesverband Deutscher Galerien, BVDG, realisiert. Und wie der Name schon sagt, geht es hierbei um Wiederentdeckung. Wiederentdeckung von Künstlern und Künstlerinnen, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr so im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, aber mit ihren Arbeiten es doch verdient haben, wieder mehr ins Bewusstsein gerückt zu werden.
Mhm. Danke nochmal für die Einordnung, Matthias. Zurück zu Dieter Jung. Warum ist er ein Künstler, der unsere Aufmerksamkeit verdient?
Weil Dieter Jung ein Visionär war und schon zu Zeiten, als noch niemand an digitale Kunst dachte, Werke schuf, von denen sich heute keiner vorstellen kann, dass sie ohne Computer geschaffen wurden. Also er war doch seiner Zeit immer weit voraus, er war immer unterwegs. Gleichzeitig war er auch eine ganz eigenwillige Persönlichkeit. Also ihn hat nie gekümmert, habe ich eine Galerie, für wie teuer verkaufe ich meine Kunst und so weiter, sondern Kreativität war für ihn ein Lebensantrieb. Also so eine ganz starke Neugier, auch in Welten mit der Kunst vorzustoßen, in der vorher Kunst noch keine Rolle spielte.
Dein Weltkunstkollege Ralf Gerstenberg hat den 82-jährigen Dieter Jung in seiner Berliner Wohnung für ein Porträt besucht, das man auch im Magazin der Art Karlsruhe nachlesen kann, und mit ihm ein längeres Interview geführt. Und jetzt hast du uns ein paar O-Töne mitgebracht, damit wir einen Eindruck von diesem Künstler und seinem Werk bekommen.
Ja, das muss ein sehr interessantes Gespräch gewesen sein, das der Ralf Gerstenberg da geführt hat. Genauso interessant wie die Künstlerkarriere von Dieter Jung, der aus einem westfälischen Dorf zunächst nach Berlin, dann Paris, New York, Brasilien etc. führte. Ein Künstler, der sich weiterentwickelt hat von der klassischen Malerei zur Installationskunst, zur Holographie und in seinen Werken auch durchaus philosophische Fragen oder auch wissenschaftshistorische Fragen berührt hat. Aber hören wir doch am besten einfach mal ihm selber zu, wie alles begann vor vielen, vielen Jahren mit dem Plündern einer Spardose.
Ich kann mich nur erinnern, ich habe eines Tages meine Spardose geleert und dann den Bus genommen aus einem kleinen Dorf, 20 Kilometer, 15 Kilometer von der Stadt entfernt, und habe mit dem ganzen Geld Farben, Pinsel und sowas gekauft. In einer Buchhandlung Knoll, die hatte auch Künstlerbedarf, so, ne? Also Farben und sowas. Und dann habe ich mich hingesetzt auf die Karteikarten meines Vaters, der Landarzt war, gemalt. Und das hat mich ziemlich mitgenommen, also weitergeführt, nicht? Und war auch ein Befreiungsschlag für mich.
Also wir merken, der Wille zur Kunst, das Interesse an der Kunst war bei Dieter Jung schon sehr früh ausgeprägt. Er hat dann meinem Kollegen erzählt, dass der Wunsch, Künstler zu werden, bei seinen Eltern nicht gerade auf Begeisterung stieß. Deswegen hat er sich in Berlin zunächst für ein Theologiestudium eingeschrieben und wechselte aber bereits ein Jahr später, 1963, an die Hochschule für Bildende Künste, die heutige UdK, um dort freie Kunst zu studieren. Hat aber auch seinen Eltern das so schmackhaft gemacht, dass er Kunstpädagoge, also dann Lehrer an Gymnasien, damit werden will. Aber hatte eigentlich immer vor, das, was er da studiert hat, nämlich die freie Kunst oder die Freiheit zur Kunst, wirklich ernst zu nehmen. Ja, das muss damals überhaupt eine sehr aufregende Zeit gewesen sein in Berlin, so Anfang, Mitte der 60er Jahre.
Die Zeit in Berlin war sehr, sehr agil damals natürlich auch. Die ganze Studentenbewegung, neue Konzepte, neue Kunstformen. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Dann habe ich auch ein Buch gemacht, Verwandlungsformen der Gewalt. Also nur schwarz-weiß, sehr harte Tuschzeichnungen. Und dann, jedenfalls, das kam dann alles irgendwie zusammen. Die Farben haben mir nichts mehr gegeben, also...
Ja, Dieter Jung fühlte sich dann an der Kunsthochschule vor allem zu Professoren oder Lehrern hingezogen, wie Han Trier, die jetzt etwas unorthodoxer waren, die Studenten ermutigt haben, sich weiterzuentwickeln, alle neuen Innovationen, neue Impulse aufzunehmen, bewusst was Neues zu schaffen. Und das hat Dieter Jung gereizt. Ja? Also damals war noch der Realismus eher vorherrschend in der Kunst, das ließ ihn eher kalt. Er hat stattdessen Fabelwesen gemalt, seine Tagträume auf die Leinwand gebracht. Da entstehen dann schon so Strukturen, Wellenformen, Schwingungen, Unschärfen. Er nennt das dann Wahrnehmungsschleier. Also er bewegt sich dann schon in so eine Richtung, als ob er vorausahnen würde, dass er später mal bei der Holographie landen wird. Ja. Für ihn charakteristisch ist, dass es auch immer weitergeht. Also dass er nicht daran arbeitet, wie ein guter Handwerker seinen Stil zu entwickeln, sondern eigentlich will er praktisch jedes Jahr was Neues schaffen. Und eine ganz lustige Episode, die er erzählt hat, illustriert das, finde ich, ganz gut.
Dann habe ich Bilder auch vernichtet, eine Mülltonne. Und habe dann Jahre später einen ehemaligen Kommilitonen besucht in der Nähe von Hannover. Der ist Kunstpädagoge auch da geworden. Und er sagt, du hast aber schöne Bilder hier. Sagt er, die hast du gemalt. Sag ich, wie kommst du an die Bilder? Ja, die hast du damals weggeworfen, im Mülleimer. Die habe ich gesagt, okay, danke, kannst du behalten. Also fand ich... Also solche komischen Geschichten füllen eigentlich das ganze Leben, also so Zufälligkeiten, offen sein für alles, was mir auch begegnet.
Nach Beendigung seines Studiums 1968 in Berlin zog es ihn dann weiter. Er ging dann nach Paris, auch an die Kunsthochschule, wo er sogar noch Alberto Giacometti kennenlernte, war von dem sehr beeindruckt, von dieser sehr auf Linien reduzierten Ästhetik. Kam dann in diese 68er-Bewegung rein, die sich auch auf seinen Kunstwerken in gewissen Formen widerspiegelt, durch die Reduzierung von Personen. Sie lösen sich in Massenversammlungen in einer Gesamtheit auf, überlagern sich in ihren Strukturen. Und die Auflösung des Ichs zum Wir, das hat ihn damals schon sehr beschäftigt. Nun könnte man denken, er hat in Berlin studiert, hat in Paris studiert, jetzt ist langsam Schluss, aber was macht Dieter Jung? Nach so ein paar Wanderjahren schreibt er sich an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin ein und studiert da auch nochmal, beschäftigt sich intensiv mit Trickfilmtechniken dann. Damit kommt jetzt buchstäblich Bewegung in seine Arbeiten. Aber was ihn schon so Mitte der 70er am meisten interessiert, ist das, wovon er gehört hat, diese neuen dreidimensionalen Bilder, an denen so vereinzelt im wissenschaftlich-künstlerischen Bereich gearbeitet wird. Ein ungarischer Physiker hat ein paar Jahre zuvor für das Konzept, was der Holographie zugrunde liegt, den Nobelpreis erhalten für dieses Malen mit Photonen oder Laserstrahlen. Und Dieter Jung fiebert dann regelrecht danach, Leute kennenzulernen, die sich mit dieser neuesten Technik beschäftigen. Und macht sich auf nach New York.
Bin nach New York gegangen und das hat sich dann ergeben. Ich war eingeladen von der Galerie Denise René, die eine Zweigstelle in New York aufgemacht hatte. Ich habe dann, glaube ich, 3 von den großen Porträts ausgestellt, die in dieser Webstruktur waren. Und ich war ganz fiebrig, so zu sehen jetzt. Nicht, was sich da jetzt mit den Bildern so entwickelte in New York und Denise René, sondern wo sind die Leute, die mich informieren können, was Holographie ist, wo kann ich was sehen. Und bin dann aufmerksam gemacht worden durch einen Künstler aus Venezuela, Ruben Núñez, der in Venedig, in Murano, Glaskunst gemacht hat. Und das war wirklich ein Alchemist. Ne? Und getroffen, sagte, ja, da gibt es eine Schule in New York. Ich sagte, wo ist die denn? In der 13. Straße, das war nicht weit von meiner Wohnung. Und bin ich da hingegangen und habe geschellt, wie auch in dem anderen Dorf, und kam in einen magisch-metrischen Garten, wo die so rote Laserpunkte überall auftauchten. Und das war ein Holographielabor. Da waren Spiegel, Linsen und Staub, unmäßig viel Staub. Und es kam dadurch, weil die hatten einen Sandtisch, nicht so wie heute und wir in Köln hatten, im Holographie, so schicke Magnethalterungen auf Stahltischen. Nein, Tisch selbst gebaut und die Schwingungsfreiheit wurde sozusagen erreicht, indem man Lastwagen Schläuche aufgepumpt hat und darauf ein Betonteil gebaut hat, ein dünnes, und dann das Ganze mit Sand gefüllt hat. Und daher kam diese Zauberwelt zustande, durch den Rotlichtlaser und Grünlichtlaser. Und dann habe ich gefragt, ob ich das machen könnte und lernen könnte. Ja.
Er schreibt sich dann an dieser New York School of Holography ein, schuf hier 1977 seine ersten Hologramme. Die existieren auch noch. Da bringt er Federn mit Hilfe von holographischer Technik zum Schweben. Dann kehrt er nach Deutschland zurück, hat da Projekte auch mit Literatur, bringt zum Beispiel Verse von Hans Magnus Enzensberger in einer Holographie, stellt sie dem Publikum vor, wird in Berlin ziemlich bekannt, bleibt aber auch nicht lange, ihn zieht es dann weiter nach Boston, da arbeitet er dann mit Otto Pina. Also es ist wirklich ein künstlerisches Wanderleben, unglaubliche Station, er bekommt Professuren. Und rückblickend erzählt er, dass sozusagen der einzige Antrieb für ihn sozusagen die Selbstverwirklichung war. Also was kann er alles in seiner künstlerischen Kreativität erfassen, sich dienstbar machen? Und an wen er zuallerletzt dachte, war das Publikum. Also er sagt, ich habe nie fürs Publikum gemalt.
Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum man ihn in der Kunstwelt nicht so auf dem Schirm hatte. Anders als beispielsweise Otto Pine, mit dem er ja eng zusammengearbeitet hat.
Ja, also Otto Pine ist auch natürlich erst in den letzten 20 Jahren richtig berühmt geworden, ist ja einer der Serum-Mitbegründer, aber der war immer viel verankerter im Kunstmarkt, das stimmt. Also der Marktaspekt hat Dieter Jung nie so interessiert, deswegen hat er auch nie nach einer Galerie gesucht. Das fällt ihm heute vielleicht ein bisschen auf die Füße. Also mein Kollege Ralf Gerstenberg hat mir erzählt, als er ihn besuchte, die ganze Wohnung, in der er mit seiner Familie wohnt, war mit so Mobiles voll und auch so Lichtinstallationen, Hologrammen. Aber nicht nur diese Wohnung, sondern auch noch zwei weitere Wohnungen in dem Haus, die er in seinem Haus angemietet hat. Da hängen dann transoptische Mobiles von der Decke. Die lassen immer neue farbige Reflexionen durch Bewegung entstehen, interagieren mit dem Betrachter. Also hat sich wie so ein eigenes Privatmuseum da praktisch geschaffen.
Aber jetzt hat er eine Galerie, die ihn in Karlsruhe vorstellt.
Ja, jetzt hat er eine Galerie, eine sehr verdienstvolle, die Galerie von Alfred Kornfeld aus Berlin, Galerie Kornfeld. Die existiert noch nicht so lange, weil der Alfred Kornfeld ist auch ein Quereinsteiger, der ursprünglich einen anderen Beruf nachgegangen ist, aber so seit mehreren Jahren doch in der Berliner Kunstszene eine immer wichtigere Rolle spielt und wirklich sehr, sehr interessante künstlerische Positionen ausgräbt. Wirklich auch seine Fühler in alle Richtungen offen hat. Also nicht nur nach dem, was jetzt gerade angesagt ist, sondern einfach alles, was ihn, hat er mir mal erzählt, was ihn anspricht, was sein Herz bewegt. Hier erzählt er, wie er auf Dieter Jung gestoßen ist, auch auf eine eher ungewöhnliche Weise.
Ich sag mal wirklich auch, wir arbeiten ja viel auch, ich sage jetzt mal so, sogenannte Scouts. Also wir sind ja auch da immer wieder, wenn was es für Geschichten mitgibt, auch von der Kunst. Und so kam einer meiner langjährigen Freunde, kam mit hin und sagte, hör mal, ich habe hier einen Freund, der hat hier seinen Onkel und der ist Künstler. Und so kamen wir eigentlich auf den Namen Dieter Jung, wo ich damals sagte, der sagt mir gar nichts. Also mir war da komplett auch, dann fing ich an zu googeln. Dann hat eigentlich mein Interesse oder mein Herz hat dann auch sehr geschlagen, wie ich dann erstmal auch seine Malerei mitgesehen habe, seine Farbfelder. Und dann ging ich weiter und habe dann gesehen, dass er sich mit der Holographie auch mit beschäftigt hatte. Und so kamen wir eigentlich zu Dieter Jung und sagen, was ist da eigentlich so das ganz Besondere an ihm auch? Und es war gerade auch das Thema mit künstlicher Intelligenz, was im Moment natürlich auch sehr viel diskutiert wird, wo wir immer wieder sagen, der hat Kunst gemacht, wo es noch kein Computer mit gab. Und er hat die Holographie auch mit dargestellt und wirklich auch mit entwickelt, so einer der Pioniere auch, wo man sich das heute gar nicht mehr ohne Computer vorstellen kann, wo unsere jungen Kollegen sich das angeschaut haben und sagen, das ist aber doch mit Computer. Also dieses Bild, was ja dann mitkommt und dann wieder verschwindet.
Es dürfte also ganz spannend sein, ob es der Galerie Kornfeld gelingt, Dieter Jung sozusagen in seinen späten Jahren auch noch sozusagen zu einem Kunstmarktthema zu machen. Wir bei der Weltkunst beschäftigen uns ja viel auch mit Auktionen und was bestimmte Künstler für Preise erzielen. Und wenn man da in den Datenbanken sucht, wird man bei Dieter Jung gar nichts finden. Das ist wirklich erstaunlich. Ja? Während zum Beispiel die Museen ihn durchaus immer ein bisschen auf dem Schirm hatten. Ja? Also zum Beispiel fand 2019 im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe eine große Werkschau statt, die nur ihm gewidmet war. Einziges Problem war gerade Corona-Zeit, dadurch ging die unter. Aber es muss wirklich eine fantastische Retrospektive gewesen sein mit Hologrammen, mit Lichtinstallationen, aber auch Malereien und Zeichnungen. Wirklich eine Übersicht über sein Lebenswerk. Und auch zu seinem 80. Geburtstag 2021 sind etliche Artikel erschienen, die ihn als Neuerer der Lichtkunst und Holographie feiern. Ja. Aber es gibt trotzdem noch sehr, sehr viele Aspekte bei ihm zu entdecken. Und die Besucher und Besucherinnen Karlsruhe können wirklich gespannt sein, was da die Galerie Kornfeld in diesem Rediscover-Format vorstellt.
Also so richtig vergessen war Dieter Jung also nie. Und ja, vielleicht entdeckt ihn durch seinen Auftritt auf der Art Karlsruhe nun auch ein jüngeres Publikum.
Ja, das wäre ihm wirklich zu wünschen. Also er möchte ja keinen sozusagen Künstler in so einem Kanon sein. Also wenn sozusagen junge Digital Natives sein Werk als so eine Art Vorstufe entdecken würden, das würde ihm sicher sehr gefallen. Und Karlsruhe ist mit dem ZKM und der Kunsthochschule ja auch eigentlich der perfekte Ort dafür. Ja, hier läuft ja auch gerade eine große Ausstellung über Heinz Mack, neben Otto Piene ein anderer Mitbegründer der Zero-Gruppe. Und der ist in seinen Experimenten ganz ähnlicher Künstlertypus wie Dieter Jung, aber natürlich ungleich bekannter.
Lieber Matthias, vielen Dank. Damit beenden wir unsere Podcast-Episode für heute. Beim nächsten Mal geht es dann um die klassische Moderne.
Richtig, die klassische Moderne, die ja auch ein wichtiger Bereich auf der Art Karlsruhe ist. Und da war ich bei einem ganz, ganz wichtigen Player in diesem Bereich. Ich habe die Galerie Henze und Ketterer in Bern besucht und habe es auch nicht bereut.